Unser Predigttext steht heute in Daniel 9. Deswegen schlag gerne mit mir zusammen auf, Daniel 9. Und ich lese einmal vor. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros, von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen, mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind vor deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, wie es jetzt zutage liegt. Den Männern von Juda und den Bürgern von Jerusalem und dem ganzen Israel, seien sie nah oder fern in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht, unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt. Und wir haben nicht gehört auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, um in seinem Gesetz zu wandeln, das er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knecht Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und so hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns und unsere Herrscher, die über uns regierten, ausgesprochen hat, dass er großes Unheil über uns bringen wolle, wie es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen und wie es nun wirklich an Jerusalem geschehen ist. Genau so, wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, ist all dies Unheil über uns gekommen. Wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht, dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in all seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag, wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. O Herr, lass uns doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre. Herr, vergib. Herr, achte darauf und handle und zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott, brachte. Ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach: Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich bin gekommen, es dir zu verkünden, denn du bist ein vielgeliebter Mann. So achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünde abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und dein Allerheiligstes zu salben. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung zum Aufbau Jerusalems bis zum Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, und ihm wird nicht zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören, und sie geht unter in der überströmenden Flut, und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen, und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Bis dahin Gottes Wort. Gottes Segen dir.
Nun, in der Predigtreihe sind wir, habt ihr gemerkt, bei Daniel 9 angekommen. Ist auch ein sehr anspruchsvoller Text, wo man schon sehr genau hinschauen muss, gerade auch dann im letzten Abschnitt, damit es da nicht zu Verwirrungen kommt oder zu falschen Ambitionen. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Der Antichrist und der Einfluss der Politik. Nun, wir haben uns schon vor langer Zeit in der Gemeindeleitung darauf verständigt, dass Politik grundsätzlich nicht auf die Kanzel gehört. Politik bedeutet aber, dass wir Parteien oder Politiker loben oder auch Tadel aussprechen, direkt, dass wir selber keine Politik machen. Aber dennoch ist Politik etwas, und das werden wir hoffentlich am Ende der Predigt sehen, das Wort Politik und was es genau bedeutet, dass das in der Schrift viel häufiger vorkommt, als man das denkt, und dass es wichtig ist, das, was eben passiert, was durch die Politik, durch Personen, aber eben auch das, was Politik im tiefsten ist, dass das einen besonderen Schweregrad hat, besonders jetzt in dieser Zeit und auch in die Zeit, die noch bleibt, bis der Herr Jesus wiederkommt. Es gibt Gemeinden, ich habe in einer Gemeinde vor einigen Wochen gepredigt und da war nach meinem Erkenntnisstand nur ganz, ganz wenig, politisches Denken darin. Und das hat dazu geführt, dass ich den Eindruck habe, ich habe hinterher mit der Gemeindeleitung gesprochen, dass ich wohl in dieser Gemeinde nie wieder predigen werde. Ja, da ist Politik, als wenn man sich davor fürchtet oder keine Ahnung, was es dort ausgelöst hat. Nun, wir werden sehen am Ende der Predigt, ob ihr sagt, okay, Rally, mit Recht, du bist kein Politiker, du sollst Prediger sein, oder ob das hier doch schriftgemäß war. Zwischen dem, was Daniel in Kapitel 8 von Gott gezeigt und erklärt bekommt, und den Dingen hier in Kapitel 9 hat es einen Regierungswechsel gegeben. In Daniel 8 hat noch Belsazar und somit Babylon die Regierungsgewalt. Hier in Kapitel 9 ist es der Sohn des Ahasverus, also der Sohn des Kyros, der als eingesetzter König der Meder und Perser, der ist es, der hier regiert. Es hat also, wir könnten sagen, was die damalige Welt betraf, ein globaler Machtwechsel stattgefunden. Von Babylonien, vom babylonischen Reich, in das Reich der Meder und Perser. Darius, was uns hier was am Anfang steht, Darius, war wahrscheinlich eher ein zusätzlicher Titel. Darum heißt es wohl auch im ersten Jahr, des Darius oder Darius, und hier kommt es wirklich auf die Betonung an, des Sohnes Ahasveros von medischer Abstammung. Und es heißt nicht im ersten Jahr des Darius. Deswegen gehe ich davon aus, dass dieses Darius eher noch ein Titel war für den persischen König. Und nach diesem Regierungswechsel, also der Veränderung der Machtverhältnisse, so lesen wir, war es Daniel ein besonders großes Bedürfnis, im Wort Gottes darüber zu forschen, ob sich mit diesem Macht- und Regierungswechsel nun vielleicht eine Prophetie des Propheten Jeremia erfüllen könnte. Steht ihr? Er hat nicht jetzt weiter weltweit auf das politische Geschehen geachtet oder auf besondere Menschen geachtet, sondern als hier andere Machtverhältnisse auftraten, hat er darüber nachgedacht, was das Wort Gottes zu diesen Dingen sagt. Und das ist der Weg, der für wahrhaftige Christen der richtige Weg ist. Eine Frage ist, woher kannte Daniel eigentlich vom Grundsatz her so gut die Schriften? Das ist gleich ein Aufruf für uns als Eltern und Großeltern. Er wird von Kindesbeinen an, war er in der Schrift unterwiesen. Genauso wie wir das auch über Timotheus lesen, der von seiner Mutter und seiner Großmutter in den Schriften unterwiesen wurde. Und eigentlich gehört das gar nicht zur Predigt, aber mir ist das jetzt so ein wichtiges Anliegen, das noch einmal zu sagen. Wenn wir für unsere Kinder beten, dass auch sie einmal ihr Herz dem Herrn zuwenden und dass sie Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes werden sollen, dann werden sie das nicht einfach so, sondern es gehört dazu, dass wir sie mit aller Ernsthaftigkeit in den Schriften unterweisen. Das wird ein großes Stück dazu beitragen, dass Gott sich erbarmt und dass Gott sie wirklich dann zu Männern und Frauen nach seinem Herzen gestalten kann. So wie es auch bei Daniel war. Nun, er hat geforscht in den Schriften. Und ich bin sehr sicher, dass er das hier kannte, Jeremia 29, die Verse 10 bis 14. Für wahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort euch an diesem Ort zurückbringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und euch eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an diesen Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Diese Prophetie aus Jeremia kannte Daniel sehr genau. Und Daniel hat jetzt diesen Machtwechsel, der dort vom babylonischen Reich in das medisch-persische Reich stattfand, dann hat er sich Gedanken darüber gemacht und hat besonders an dieses gedacht, ob nun der Zeitpunkt gekommen wäre. Und das ist auch der Aufruf an uns, wenn Dinge sich verändern in dieser Welt. Dann liegt es an uns, in der Schrift zu forschen, ob sich hier auch eine biblische Prophetie, eine biblische Zusage des lebendigen Gottes, nicht nur an Israel, sondern auch an die weltweite Gemeinde, erfüllt hat. Warum? Damit wir gestärkt werden und uns immer wieder darauf verlassen können, Gottes Wort ist irrtumslos und fehlerfrei und jeder Punkt und jede Silbe wird sich ganz konkret erfüllen. Für Daniel war es so, so erscheint es zumindest für mich sehr klar, für Daniel war es möglich, dass mit diesem Wechsel der veränderten Machtverhältnisse, also mit einem Wechsel der damaligen Regierung, immer auch der grundsätzliche Wille Gottes verbunden ist und dass solche gravierenden Machtveränderungen auch meistens, in den allermeisten Fällen, ein Stück weit biblische, erfüllte Prophetie mit sich bringen. Und genau deshalb war es Daniel nun so wichtig, in den Schriften zu forschen. Und da steht auch nicht in den Schriften zu lesen, sondern in den Schriften zu forschen. Denn forschen beinhaltet, ja mehr noch, erfordert viel mehr Intensivität als nur zu lesen. Daniel forschte also, ob es sich in diesem Fall so verhielte, dass sich Gott verheißene Prophetie jetzt erfüllen würde. Daniel macht auch genau das, was ich, wenn ihr euch erinnert, erst vor kurzer Zeit in einer anderen Predigt geraten habe. Er geht mit seinem Anliegen zuerst zu dem, der alles weiß, der tatsächlich jede Frage beantworten kann. Daniel geht zu Gott und seinem Wort selbst. Er geht nicht zuerst zu Menschen und fängt an, sich auszutauschen, zu diskutieren. Nein, er geht zuerst zu Gott und zu seinem Wort. Und wo sucht bzw. findet Daniel Gott bzw. echte Antworten? Ich habe es gerade gesagt, in der Schrift, in der Bibel. Und genauso können du und ich, so kann vom Grundsatz her jeder Mensch wirklich zufriedenstellende Antworten finden. Allein in der Schrift, in der Bibel und im Gebet, im Gespräch mit Gott, finden wir Antworten und finden wir klare Wegweisung. Haben wir gerade auch im Zeugnis von Timor gehört. Daniel, der noch unter dem alten Bund Gott, der noch unter dem alten Bund Gottes mit der Menschheit lebte, sprach somit auch allgemein zum Gott des alten Bundes. Alle Menschen nach dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi leben nun aber nach dem neuen Bund, denn der Tod und die Auferstehung des Sohnes Gottes bewirkt haben diesen neuen Bund. Und dieser neue ewige Bund in Christus hat den alten Bund nun erfüllt. Wir könnten auch sagen, Christus hat ihn vollends erfüllt und mit seinem einmaligen und vollkommenen Opfer diesen neuen, allein gültigen ewigen Bund gestiftet. Und genau deswegen ist es jetzt aber auch so wichtig, dass die Menschen des neuen Bundes nun nicht mehr allgemein zu Gott beten, sondern im Namen des Herrn Jesus Christus zu dem dreimal heiligen Gott gehen und sich ihm nähern. Mit ihm das Gespräch suchen. Na, ihr kennt nochmal ganz hier vorne auch, der Herr Jesus sagt, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich persönlich beziehe das ein ganz gewichtiges Stück, auch nicht nur auf das Ankommen in der Ewigkeit, sondern niemand kommt zum Vater, auch im Gebet, als durch mich. Denkt darüber nach. Vielleicht seid ihr da anderer Ansicht. Für mich ist es so. Ja, ihr Lieben, auch wenn es vielleicht für euch nicht so aussieht, aber diese ersten drei Verse des gesamten Predigttextes haben eine ganze Menge mit von Gott beeinflusster und gesteuerter Politik zu tun. Ich erkläre nachher mal, was Politik genau ist. Die am Ende zur Erfüllung göttlicher Prophetie führte, bis heute führt und auch noch in Zukunft führen wird. Nach meinem persönlichen Erkenntnisstand finden wir in der gesamten Bibel mitunter ein gewichtiges Stück Politik bzw. politisches Handeln. Fast jeder militärischen Auseinandersetzung gingen auch in der Bibel fast immer politische oder diplomatische Verhandlungen voraus, es sei denn, dass Gott, dass der lebendige Gott hauptsächlich bei Durchführung seiner Gerichte ein militärisches Eingreifen jeweils ausdrücklich durch Israel über andere Völker angeordnet hat oder wie hier im Buch Daniel über Israel selbst Gericht durch andere Völker ausübte. Unter Politik verstehe zumindest ich persönlich nicht immer nur ausschließlich bestimmte politische Parteien und Lager mit ihren jeweiligen Führungspersonen oder auch andere Regierungsformen wie Monarchien, Republiken oder sogar Diktaturen. Politik, rein menschlich und nüchtern betrachtet, beinhaltet im tiefsten Sinn fast immer dass Parteien, Gremien und Eliten und vermehrt auch jetzt einzelne Personen, die zum Teil aber auch unsichtbar bleiben, versuchen, die Geschehnisse im eigenen Land und auch über die Landesgrenzen hinaus auf dem dazugehörigen Kontinent, wenn möglich, wir sprechen ja jetzt von einer Globalisierung, auch global dahingehend zu beeinflussen, um die Menschen zu überzeugen von ihrer Auffassung, von vermeintlichem juristischem Recht, von ihrer Auffassung von sozialer Gerechtigkeit, was sie erklären, was gesund ist und was ungesund ist, was erstrebenswert ist, was nutzlos ist, was gefördert und was abgeschafft werden müsste, was lebenswert ist und was nicht lebenswert ist. Das Ganze beinhaltet den großen Begriff der Politik. Und um diese Ziele zu erreichen, wählt die Politik nur in relativ wenigen Fällen den Weg von staatlicher Gewalt, also in Form vom Einsatz des Militärs. Die Politik erreicht ihre gesteckten Ziele in den meisten Fällen über Emotionen und Ängste der Menschen, die sie schürt. Angst vor Krankheit, der Angst davor, den Wohlstand zu verlieren, Angst vor Chaos und vermeintlicher Anarchie und in der Auflösung, und das ist ganz wichtig, von bisherigen Rechtsordnungen, von bisher bewährten Rechtsordnungen, Sitten und Traditionen. Und da meine ich besonders solche, die sich in der Vergangenheit wirklich als sehr gut erwiesen haben. Selbst das Dritte Reich unter Adolf Hitler kam letztlich nicht durch einen militärischen Putsch in die tatsächliche Regierungsgewalt. Dieser Putsch hat Anfang der 30er Jahre stattgefunden, aber er wurde niedergeschlagen. An die Macht kam Adolf Hitler durch gesteuerte Politik und Propaganda. Wenn wir wissen ja, der damalige Reichspräsident Hindenburg, es kam immer und immer wieder zu Neuwahlen, weil es immer nicht zu wirklichen Mehrheiten reichte. Es kam immer und immer wieder zu Neuwahlen, bis er irgendwann den Kanal voll hatte und sagte, jetzt berufe ich ihn zum Kanzler, obwohl die Mehrheit dafür gar nicht gegeben war. Also wir sehen, Politik und Propaganda ebnete natürlich auch mit Gottes Zustimmung, aber wir leben ja nun mal auf dieser Welt in diesen Verhältnissen, nicht durch einen Militärputsch, also durch Politik und Diplomatie ist auch das Dritte Reich letztendlich erstmal an die Macht gekommen. Ich persönlich bin sicher und ich meine auch, dass die Bibel mir recht gibt, dass auch die aktuell größten Konflikte auf dieser Welt, aktuell, der Russland-Ukraine-Krieg wie auch der Krieg Israels gegen die umliegenden islamischen Nationen, letztlich nicht durch das Militär gelöst werden, sondern es werden am Ende, nachher komme ich nochmal auf die Jahrwochen zu sprechen, es werden dann, zumindest vorerst, wird es Politik und Diplomatie sein, die zu diesem falschen siebenjährigen Frieden führen wird. Aber keine Sorge, Gott ist voll im Bilde, ihr Lieben, er hat alles fest unter Kontrolle. In Israel genauso wie in der Ukraine. Noch einmal, jede politische Anstrengung und Ziel kann niemals ohne die Zustimmung des lebendigen Gottes verwirklicht werden. Das galt für die Vergangenheit, das gilt für die Gegenwart und das gilt auch für jeglich vor uns liegende Zukunft. Zwei ganz kurze Bibelstellen dazu. Einmal Sprüche 16, Vers 9. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt die Schritte. Und das gilt auch in Bezug auf diese Dinge. Eine weitere Stelle aus Sprüche 21,1. Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es. Wohin? Wohin er will, leitet er es. Und das ist so wichtig, dass wir wissen, Gott hat die Zügel ganz fest in der Hand. Diese Schriftstellen sind für mich zumindest ein großer Trost und eine große Genugtuung. Ihr fragt euch nun vielleicht, wie es dazu gekommen ist, dass ich weltweites politisches Geschehen zumindest als einen Kernpunkt im heutigen Predigtext sehe, zumindest in diesen ersten drei Versen. Nun, Daniel kannte die Schriften des Alten Testamentes und wie wir gelesen haben, hat er in besonderer Weise nach einem Macht- bzw. Regierungswechsel besonders genau und intensiv in der Schrift geforscht und versucht, die Geschehnisse auf der Grundlage der damals für ihn zugänglichen Schriften zu deuten. Wir könnten auch sagen, biblisch einzuordnen. Und sicherlich kannte Daniel auch die Prophetie aus Jeremia 25, 11 bis 12. Und dies ganze Land soll zu Trümmerhaufen, zur Wüste werden und diese Völker sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Und es wird geschehen, wenn die 70 Jahre vollendet sind, dann will ich an dem König von Babel und an jenem Volk ihre Schuld wiederum heimsuchen, spricht der Herr, auch am Land der Chaldäer und ich will es zur ewigen Wüste machen. Das passierte dann bei diesem Regierungswechsel. Und eine zweite Stelle, Jeremia 29, Vers 10. Fürwahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, das sagt ja Gott, euch an diesem Ort zurückbringen, an euch erfüllen. Versteht ihr, diesen Erkenntnisstand konnte Daniel nur bekommen, indem er in der Schrift fleißig forschte. Und wir sehen, wie genau Gott ist. Gott hat gesagt, Daniel, du vielgeliebter Mann, glaubt man nicht, dass er das nur zu Daniel sagt, sondern jedes seiner wahrhaftigen Kinder, die mit einem aufrichtigen Herzen in der Schrift wirklich forschen, den Willen Gottes erkennen möchten und ihr Herz auch dahin ausrichten, das zu tun, was Gott durch die Erkenntnis von dem dann schenkt, Täter des Wortes zu werden, dann seid auch ihr vielgeliebte Männer und Frauen des Herrn. Ganz sicher, ihr Lieben. Durch einen Macht- oder wir könnten auch sagen Regierungswechsel bewirkte es Gott, dass sein Volk Israel ohne Kampf zurückkehren konnte, um zum Beispiel den Tempel wieder aufzubauen, um dann auch schrittweise zu den von Gott vorgegebenen Ordnungen zurückkehren zu können. Gott tat es ohne Militär. Bis heute wirkt der lebendige Gott es so, dass Israel allein nach seinem Willen durch bestimmte politische und militärische Bündnisse und eine zumindest zum Teil noch, vielleicht auch noch zu einem kleinen Teil, aktive pro-israelische Diplomatie geschützt ist. Doch wie wir aktuell, so meine ich, sehr gut erkennen können, nimmt das stetig weiter ab. Auch selbstverständlich mit dem Wissen Gottes und auch seinem Plan gemäß. Aber wir können das deutlich sehen, dass Israel immer mehr zum Täter wird. Israel ist nicht Opfer, sondern Israel ist Täter. So wird es dargestellt. Und auch im letzten Abschnitt des heutigen Textes, in welchem, wie schon in Kapitel 8, über das Auftreten und Wirken des Antichristen in unserem Text in der genannten letzten Jahrwoche, ist hier deutlich noch einmal, in Kapitel 8, aber auch hier in Kapitel 9, noch einmal deutlich die Sprache. Denn wenn ich die Schrift richtig verstehe, dann werden hier deutlich die letzte Jahrwoche, also die letzten 7 Jahre, noch einmal besonders auch erklärt und ihnen wird besonderes Gewicht verliehen. Auch in dieser letzten Jahrwoche wird die Politik und Diplomatie zumindest in den ersten 3,5 Jahren seines Wirkens des Antichristen absolut im Vordergrund stehen. Politik und Diplomatie. Ich erkläre euch jetzt noch einmal zum besseren Verständnis, was das deutsche Wörterbuch, was also der Duden, da kann man mir jetzt nicht unterstellen, ja, ist ja dein Ansehen, wie du Politik vorhin ausgelegt hast, sondern ich sage euch jetzt einmal, was der deutsche Duden, das Wörterbuch, wie sie Politik definiert. Erstens, das Wort Politik wird im Wörterbuch folgendermaßen übersetzt: alle Maßnahmen, die sich auf die Führung einer Gemeinschaft und eines Staates beziehen Und zweitens, die Methodik, die Art und Weise, bestimmte eigene Vorstellungen gegen andere Interessen durchzusetzen. Es ist der weitergehende Sinn der allgemeinen Politik und einzelner Personen, nach allen Seiten gute Beziehungen zu unterhalten. Versteht ihr? Genau das sehen wir doch auch immer wieder. Das ist wie ein Wetterbericht. Teils heiter, teils wolkig, bei Gelegenheit etwas Regen, an der Nordsee ein paar windige Böen. Versteht ihr? Da ist alles drin. Und so ist es auch heute in der Diplomatie und in der Politik. Ich achte sehr konkret bei einigen Sendern auf Interviews mit Personen. Und ich sag mal, 99,9%, und das meine ich ernst, das ist nicht übertrieben, 99,9% wird die Frage der Journalisten nicht direkt beantwortet, sondern es wird immer 278,5 Kilometer weiter woanders angefangen. Und dann wird so lange geredet, bis der Journalist, so hat man den Eindruck, die Schnauze voll hat und sagt, okay, ich akzeptiere das mal so, was du jetzt gesagt hast. Da wird nie konkret geantwortet, sondern es wird immer um den heißen Brei rumgeredet. Das antichristliche Reich nimmt zusehends, wenn wir uns nicht selber blind dafür machen, nimmt es immer weitreichende Reformen an, jedoch zumindest aktuell nur geringfügig durch militärisches Eingreifen. Vielmehr ist die Welt mit ihren Regierungen global mit großen Schritten dabei, auf politischer wie, und jetzt hört genau zu, interreligiöser Ebene den Weg für das vollständige Wirken und Auftreten des Antichristen, unter anderem auch durch vielfältige Gesetzesänderungen, freizumachen, zu ebnen. Satan wird dem Antichristen mit Zustimmung durch den allmächtigen Gott, das wollen wir niemals vergessen, seine Macht zuerst auf politisch, diplomatischem und interreligiösem Weg verschaffen. Und wenn die gottlose Menschheit dann in die Irre geführt wurde, absolut blind geworden ist, wirklich für alles, was auch nur noch den Anschein von etwas wirklich Göttlichem und wahrhaft Biblischem hat, dann, das findet statt in diesen 7 Jahren der letzten Jahrwoche, dann nach der Hälfte wird er, wenn ich die Bibel diesbezüglich recht verstehe, auch die Offenbarung macht darüber eine deutliche Aussage, nach der Hälfte dieses vereinbarten Zeitraumes wird jegliches politische Regeln und Diplomatie wird abgeschafft und aufhören und mit unbeschreiblicher Härte und Grausamkeit, besonders gegen das Volk Israel, aber auch letztlich gegenüber der gesamten Menschheit und vor allem auch der gesamten Schöpfung, wird er dann sein wahres Gesicht zeigen. Gegen das, was er dann anrichten wird, ist das, was der schrecklichste menschliche Terrorist nach heutigen Erkenntnissen anrichten könnte, ein relativ kleines Übel. Viele namhafte und schrifttreue Ausleger der Bibel gehen nach ihrem Erkenntnisstand davon aus, dass die wahrhaft christusgläubigen Menschen zu diesem Zeitpunkt bereits im Himmel bei ihrem Herrn sind. Und ich würde mich freuen, wenn sie da wirklich recht haben. Dass diese Dinge also nach der Entrückung der Gemeinde passieren würden. Wenn dem so ist, was geht es uns dann an, wäre ja eine Frage. Nun haben wir ja damit gar nichts mehr zu tun. Aber das kann ich euch sagen, was wir damit zu tun haben. Und was wir damit sogar in sehr starker Form zu tun haben. Der allmächtige Gott hat zu jeder Zeit seinem Volk Israel und seiner Gemeinde die immerwährende Verantwortung übertragen, der Menschheit, solange es eben noch möglich ist, nicht nur ausschließlich die Liebe Gottes und die mögliche und unbedingt notwendige Errettung durch Jesus Christus zu predigen, sondern solange wir, wie eben erwähnt, noch die Möglichkeit dazu haben, auch in besonderer Weise über diese schrecklichen Dinge aufzuklären, vor allem wenn wir die Anfänge bereits heute, zumindest ansatzweise, schon deutlich erkennen können, wenn sie denn geschehen sind. Um das biblisch tun zu können, sollten wir von Daniel lernen und genau aufpassen, was besonders auf politisch-diplomatischer Ebene weltweit entschieden wird. Ich bin davon überzeugt, dass die wahrhaftige Gemeinde unter anderem eben auch dazu berufen ist, diese Dinge, genau wie Daniel, exakt auf Grundlage der Bibel zu prüfen und unsere hoffentlich durch den Geist Gottes erhaltenen Erkenntnisse dann nicht einfach so tot zu schweigen, sondern sie auch, so wie wir berufen sind, in einer friedlichen, in einer freundlichen Art, auch wenn es ein schreckliches Thema ist, der Menschheit nicht zu verschweigen. Aber ein weiteres können wir von Daniel lernen. Wenn wir den Herrn um Weisheit bitten oder wir in einer Angelegenheit eine besondere Erkenntnis wirklich auch benötigen, dann ist es so wichtig, dass wir gerade und sauber vor unseren Herrn treten. Was meine ich damit? Wenn wir uns die Verse 14 bis 16, 4 bis 16 noch einmal genau anschauen würden, dann sehen wir, das sind fast zwei Drittel des gesamten Predigttextes, die Verse 4 bis 16, dass Daniel für sich persönlich und auch stellvertretend für das Volk in einer wirklich angemessenen Art um Vergebung bittet und Buße tut. Und das, ihr Lieben, ist auch für uns als wahrhaftige Kinder Gottes ein ganz wichtiger Punkt. Es ist einfach, auf andere zu zeigen, wie böswillig und wie schlecht sie sind. Aber so wie Daniel zu sagen, Herr, wir stellen uns mit hinein in diese Schuld von dem Land und von dem Volk, in das du uns gestellt hast. Nicht, Herr, die haben gesündigt, sondern Herr, wir haben vor dir gesündigt. Und hoffentlich treibt es auch uns die Schamröte ins Gesicht, wie wir wieder alle vor Gott und vor unserem Herrn gesündigt haben, als Volk. Und das ist das, was Gott auch hören möchte. Gott schaut nicht nur auf die Sünden Einzelner, sondern er schaut auf die Sünden des gesamten Volkes. Das war nichts Oberflächliches, was Daniel hier tat. Das ging in die Tiefe. Da wurde weder etwas verharmlost in diesen Versen, noch beschönigt. Da wurde, könnten wir sagen, im Hebräischen, da wurde Tacheles von Daniel gesprochen. Da wurde Tacheles von ihm gebetet. Da wurde nichts beschönigt. Und das können wir von Daniel lernen. Aufrichtige Buße zu tun, gerade auch wenn wir politisch-diplomatisches Fehlverhalten sehen, sagen, Herr, erbarme dich über die Politik unserer Politiker, über die Völker, erbarme dich über das, was sie weltweit tun, so wie der Herr Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, sie sind blind, sie wissen nicht, was sie tun. So sollten auch wir beten, Buße tun und Fürbitte leisten, wenn es uns an wirklicher Weisheit und Erkenntnis mangelt. Wenn wir vom Herrn große und herrliche Dinge erwarten, ganz besonders auch in Bezug auf die Erkenntnis von biblisch erfüllter Prophetie. Daniel hat wirklich nicht um den heißen Brei herumgeredet. Er flehte zu Gott um klares Eingreifen und Handeln. Er betete um die Aufrichtung der Stadt Jerusalem, um den Wiederaufbau des Tempels und um die Neuausrichtung seines Volkes. Das sind die Dinge, um die Daniel ganz konkret gebetet hat. Er hat nicht einfach nur, Herr, mach doch mal dies und mach doch mal das und vielleicht doch mal jenes. Da waren ganz konkrete Anliegen, mit denen er vor Gott trat, nachdem er Buße getan hatte. Und wir schauen noch einmal die Verse 15 bis 19. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag. Wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und der Missetat unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk an all deine Nachbarn zum Gespött geworden. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag. Wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und der Missetat unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk all seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Er hat ganz konkret dieses Anliegen vor Gott gebracht. Und genauso, ihr Lieben, hat es auch der Herr Jesus gelehrt, alles, was wir bitten werden, in seinem Namen, an seiner Statt, was er auch bitten würde, das werden wir erhalten. Johannes 14, 13 bis 14. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, sagt der Herr Jesus, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wir dürfen aber nie vergessen, immer wieder, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, das heißt, das würde der Herr Jesus auch so bitten. Es ist immer wichtig, dass wir auch Christus stellvertretend bitten. Und Johannes 15, 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Versteht ihr? Aber meine Worte in euch bleiben. Wenn ihr wirklich aus dem Geist Gottes wiedergeborene Kinder seid, dann werdet ihr nie etwas bitten, wofür ihr euch schämen müsstet vor Gott. Das ist ganz, ganz wichtig. Und hier ist auch die Parallele. Die Tür ist offen, der Vorhang ist zerrissen. Wir können zu Gott gehen, durch Christus Jesus, unserem Herrn. Doch dieser Vers und auch die weiteren Verse bis einschließlich 27 unseres Predigttextes gehen weit über das Bitten und das Gebet und dem Verständnis Daniels zu dieser Zeit hinaus. In den letzten Versen von Daniel Kapitel 9 werden Daniel noch einmal ganz konkret markante Eigenschaften und Handlungen des Antichristen vor dem zweiten Kommen des Herrn Jesus, nämlich zum Gericht, genauso aufgezeigt wie die Beschreibung der Leiden, aber auch des Endsieges unseres Herrn Jesus Christus über Hölle, Tod und Teufel. Allein über die am Ende des Textes beschriebenen 70 Jahrwochen könnte man eine mehrstündige Predigt halten, doch ich halte mich diesbezüglich jetzt wirklich ganz kurz und knapp. Mit den 70 Wochen sind keine Wochen mit 7 Tagen gemeint, sondern es geht bei diesen Wochen mit absoluter Sicherheit um Jahrwochen. Also um den Zeitraum vom damaligen Erlass des amtierenden persischen Königs, Jerusalem wieder aufzubauen, bis zum messianischen Königreich. Diesen muss man wohl so einordnen, dass 7 Wochen oder somit dann 49 Jahre die Zeit der Wiederherstellung Jerusalems genauso bezeichnen, wie das Ende, das läuft parallel damit, des Dienstes des Propheten Maleachi, was damit den Abschluss des Alten Testamentes bildet. 62 Wochen oder umgerechnet 434 weitere Jahre, also wenn wir die 49 Jahre nehmen plus diese 434 Jahre, kommt man auf 483 Jahre, und das kann man genau nachvollziehen, ist die Zeit zum ersten Kommen des Messias auf diese Erde, sozusagen der Beginn des Neuen Testamentes, inklusive seines Todes und seiner Auferstehung. Zwischen der 69. und 70. Jahrwoche, also dieser letzten Jahrwoche von 7 Jahren, liegt eine Zeitspanne von unbestimmter Dauer, wenn ich das in der Schrift richtig erforscht und erlesen habe. Das heißt, diese Dauer, wann diese letzte Jahrwoche eintritt, ist nicht bekannt. Und das ist auch gut so, weil sonst würden wir wieder den Rechenschieber ansetzen und würden versuchen, das alles zu errechnen nach menschlichem Ermessen. Es liegt zwischen der 69. und 70. Jahrwoche, das heißt, dann das Auftreten, sichtbare Auftreten des Antichristen, eine unbekannte Dauer. Aber diese letzte Jahrwoche, die unmittelbare Zeit davor, wenn ich die Schrift richtig verstehe, zeigt uns wieder die Wehen auf aus den Endzeitkapiteln der Evangelien, dass diese Zeit jetzt wirklich anbricht. Nun, die letzten 7 Jahre oder eben die 70. letzte Jahrwoche bezeichnet dann noch einmal die Zeit des Antichristen, in welcher unter anderem auch der falsche Friedensvertrag mit Israel geschlossen wird, welchen er jedoch in der Mitte, also nach 3,5 Jahren, brechen wird. Am Ende dieser letzten Jahrwoche wird unser Herr ihn dann mit dem Hauch seines Mundes endgültig aus dem Verkehr ziehen und er wird genau wie Satan für immer und ewig in die Hölle verbannt werden. 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, das ist der Antichrist, den der Herr verzerren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft endgültig beseitigen wird. Also auch hier sehen wir, Gott hat alles fest in der Hand. Sein Plan kommt zur Vollendung. Der Teufel ist ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, aber er ist ein besiegter Hund. Ihr Lieben, ich fasse jetzt noch einmal in aller Kürze zusammen. Ich bin froh, dass meine Stimme gehalten hat. Aus dem Geist Gottes wiedergeborene Christen sollen sich durch Politik und Medien weder unsicher machen lassen, noch manipulieren lassen, noch in die Irre führen lassen. Wahrhaftige Kinder Gottes bleiben geistlich nüchtern und in der Kraft des Heiligen Geistes beobachten sie genau, was weltweit entweder von einzelnen Politikern oder von Regierungen weltweit entschieden wird und forschen dabei wie Daniel gründlich in der Bibel, inwieweit sich wieder ein Stück biblische Prophetie erfüllt hat oder eben auch nicht. Und inwieweit die Wiederkunft des Herrn Jesus auch wieder ein gutes Stück näher gekommen ist. Es ist von so großer Bedeutung, dass wir als wahrhaftige Kinder Gottes in ernsthafter Buße, so wie Daniel, und mit treuer Fürbitte für einzelne Geschwister, für den Leib, die Gemeinde des Herrn, aber eben auch für alle außenstehenden Menschen, und dazu gehören eben auch Regierungsoberhäupter und politische Regierungen, dass wir im Gebet für sie eintreten. Ich persönlich bitte nicht um Segen für sie, weil ich kann nicht um Segen bitten für das, was sie in den meisten Fällen anordnen. Aber ich darf bitten, dass der Herr auch ihr Herz erreicht und sie zur Erkenntnis kommen, dass sie nicht den Weg in die Hölle antreten müssen. Und dass, vor allem haben wir in den Sprüchestellen gelesen, dass Gott aus Güte und Gnade ihre Herzen so lenkt, dass wir als Gemeinde noch so lange wie möglich aufrufen können zur Buße und zur Umkehr. Dafür dürfen wir bitten, auch eben für die Regierungen. Dafür sollen wir sogar bitten. Und natürlich auch für sein besonders auserwähltes Volk Israel. Ihr Lieben, Gottes Plan und auch der zeitliche Ablauf stehen bis ins kleinste Detail fest. Und daran kann auch niemand, wirklich nichts und niemand, etwas ändern. Und ich schließe mit einer herrlichen Verheißung aus Johannes 14, die Verse 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich, sagt der Herr Jesus. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Versteht ihr, das ist sicher. Und egal, was da draußen jetzt passiert und entschieden wird, wir sollen aufpassen, wir sollen prüfen, wir sollen forschen, wir sollen aufklären. Aber egal, wie sich die Sache auch zuspitzt, wie dramatisch es werden wird, das steht. Wir kommen an, sicher. Und der Zeitpunkt ist für mich völlig zweitrangig. Aber ich weiß, ich werde ankommen. Und wenn du in Jesus Christus zu einer neuen geistlichen Kreatur geworden bist, dann kommst du an. Egal, was passiert. Aber wenn du noch nicht an den Herrn Jesus glaubst, dann wirst du in den Schrecknissen und in dieser irreführenden Masse von Politik und falscher Diplomatie, du wirst zum Wahnsinn kommen und du wirst darin untergehen. Deswegen, wenn du noch nicht den Herrn Jesus als deinen Herrn angenommen hast, so bitte ich an Christi Stadt, lass dich erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Der Herr Jesus hat auch für deine Schuld bezahlt. Du brauchst nichts tun, du kannst nichts tun. Aber du darfst dich ihm nähern. Du darfst dich dem lebendigen Gott, im Christus Jesus, dem gestorbenen und auferstandenen Herrn, du darfst dich ihm nähern, um die Vergebung deiner Schuld bitten und du wirst zu einer neuen geistlichen Kreatur werden und du hast dann ewiges Leben. Nicht du wirst es erst bekommen, du hast ewiges Leben und er wird uns durch seinen Geist geführt, mit klarer Erkenntnis, sicher durch die Wirren dieser Zeit, an dieses herrliche Ziel bringen, ihr Lieben. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, ewiger, einziger und wahrhaftiger Gott. Wir loben dich und wir preisen dich und alle Anbetung sei allein dir. O ja, Herr, auch wir treten demütig vor dein Angesicht und bitten dich, dass du uns vergibst, Herr, wo wir immer wieder nicht so sind, wie wir sein könnten und wie wir sein sollten. Auch wir, Herr, versagen immer wieder im persönlichen Leben und wahrscheinlich sogar zum Teil auch als Gemeinde, Herr, dass wir uns irre machen lassen, dass wir uns ängstlich machen lassen, dass wir uns manipulieren lassen. Herr, erbarm dich und hilf uns, dass wir uns ganz auf dich, auf deine Macht, auf deine Herrlichkeit, auf das, was du deinen wahrhaftigen Kindern verheißen hast, dass wir uns darauf konzentrieren und dass wir wirklich im Studium deines heiligen und wahrhaftigen Wortes immer wieder gestärkt werden, ermutigt werden, zurechtgewiesen werden, Herr, so wie es ein jeder von uns nötig hat. Herr, wir danken dir, dass du das A und das O bist, der Anfang und das Ende. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass dein Plan fertig ist und dass dein Plan sicher zur Vollendung kommt. Unabhängig davon, was Politiker und Diplomaten entscheiden werden. Auch sie sind letztlich nur Werkzeuge in deiner Hand. Danke, Herr, dass du alles zu einem sicheren und dich ehrenden Ende bringen wirst. Gelobt und gepriesen sei dein Name noch einmal dafür. Herr Jesus Christus. Amen.